Für uns geht es ja eigentlich nur das Brechen des Schweigens in den Mut, dass das damals ja eine Art MeToo-Bewegung ausgelöst hat und dass wir heute noch darum kämpfen.
Yeah, and I love this phrase, if you cried only by yourself.
Und ich liebe diesen Satz, wenn du nur alleine weinst, ist es, als hättest du gar nicht geweint. Man braucht ein paar Zeugen, um es wirklich durchzustehen.
To really go through it.
Du kannst nicht die Situation ändern, aber kannst du verstehen und kannst du die anderen Menschen verstehen. Und vielleicht kannst du in Frieden mit deiner Geschichte und die andere auch und vielleicht etwas Gutes zusammentun.
Ich stehe in Berlin-Moabit, Birkenstraße, Ecke Bremerstraße, an der Friedensstatue. Ein kleines Mädchen aus Bronze sitzt hier auf einem Stuhl. Neben ihr ist ein Stuhl frei und Nathalie Hahn lädt mich ein, mich neben das Mädchen zu setzen. Nathalie Jungwa-Hahn ist Vorstandsvorsitzende des Korea-Verbands e.V. Sie initiierte vor 15 Jahren die AG Trostfrauen, baut seit 5 Jahren das Museum der Trostfrauen in Berlin auf und im Jahr 2020 stellte sie mit der AG Trostfrauen die Friedensstatue auf.
Deswegen haben wir gesagt, setz dich neben mich und wenn die Menschen neben dem Stuhl sitzt, entsteht ja die Empathie mit dieser Figur.
Ari, wie das Mädchen auch genannt wird, sitzt hier stellvertretend für all diejenigen Mädchen und Frauen, die im Zweiten Weltkrieg vom Militär zwangsprostituiert wurden. In Japan waren das vor allem koreanische Mädchen, aber auch andere Frauen aus dem Asien-Pazifik-Raum wurden verschleppt und als sogenannte Trostfrauen zur sexuellen Sklaverei gezwungen. Nicht nur vom japanischen Militär. Fußläufig von Ari entfernt in Berlin-Moabit liegt das Museum der Trostfrauen. Hier lese ich von KZ- und Wehrmachtsbordellen, von denen ich bisher noch nicht gehört hatte.
Und deswegen haben wir die Erfahrung auch gemacht, dass die Statue eigentlich für alle, sowohl die Betroffenen, die aus aller Welt kommen, aber auch Menschen, auch Männer wie Frauen sozusagen, die nicht selber von sexualisierter Gewalt betroffen sind, aber die Verantwortung tragen sollen. Weil nur so können wir dieses Problem sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft halbwegs verbannen. Das ist ja wahnsinnig schwierig. Das gibt es ja immer noch in den Kriegen und auch täglich. Wir thematisieren das nicht nur zu Kriegszeiten, sondern mit den Jugendlichen. Sagen wir, in unserem Alltag passiert das ja, als Frauen, Mädchen nachts im Dunkeln unterwegs ist, hat man ja auch Angst, da was passieren kann. Und tatsächlich passiert das ja in Deutschland. Alle 3 Tage werden ja eine Frau aus Eifersucht und Ehedramen umgebracht.
Ja. Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Wie sexualisierte Gewalt in Kriegen und gewalttätigen Konflikten systematisch als Waffe eingesetzt wird und wie Kriege feministische Solidaritäten auf die Probe stellen, das habt ihr in den letzten 3 Folgen von Our Voices, Our Choices hören können. Meine Kolleginnen Bettina Ritter, Vanessa Löwel und Franziska Walser schauen darin nach Gaza, in die Ukraine oder in den Sudan. In dieser 4. Folge möchte ich von Aktivistinnen erzählen, die sich für einen geschlechtergerechten Frieden einsetzen. Mit ihrem Engagement tragen sie zur Aufarbeitung vergangener und aktueller kriegerischer Konflikte und damit zur Prävention neuer bei. Sie leben als MigrantInnen in Berlin, aber ihre Arbeit wirkt bis nach Kolumbien, in die Ukraine, Russland und bis nach Japan. Als Grenzgängerin schaffen sie es, verschiedene internationale Kontexte mit dem Deutschen zu verbinden. Mit dieser Form der politischen Einmischung sind nicht alle einverstanden. Mein Name ist Emily Tumi. Im August 2024 titelte die Taz Kai Wegners langer Arm und berichtete darüber, dass der regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner, die Förderung des Bildungsprogramms des Museums für Trostfrauen gestoppt hätte, weil das so im Sinne der japanischen Botschaft sei. Die Friedensstatue würde anti-japanische Ressentiments fördern, war in der Vergangenheit ein Argument. Ebenso wie die Darstellung sei einseitig, weil die Statue Ari ein koreanisches Mädchen zeigt und damit auf die Zwangsprostitution in Japan verweise. Dabei hätten auch andere Länder Frauen zur Sexarbeit gezwungen. Die japanische Regierung, erzählt mir Nathalie Hahn, übt überall auf der Welt Druck aus, wenn sie von Denkmälern wie der Friedensstatue hört.
Überall, überall gibt es Druck. Wir können ja im Museum sehen, wir haben ja verschiedene Statuen jetzt recherchiert, weltweit. Und es gibt einige, viele sind, bevor sie überhaupt aufgestellt wurden, gecancelt. Weil wenn die japanische Regierung frühzeitig erfahren, dann kann man die gar nicht aufstellen.
Im Bildungsprogramm des Museums für Trostfrauen werden Jugendliche und Studierende über die Geschichte der Zwangsprostitution aufgeklärt.
Und ins Museum kommen wirklich Studierende und Schülerinnen, sogar aus Mannheim, Heidelberg, Kassel, Bielefeld und jetzt im September 2 Gruppen aus Japan. Ohne dass wir so groß Werbung machen, weil wir das nicht schaffen, kein Mittel und so viel Druck und trotzdem so viel mit Mundpropaganda, wird das irgendwie weitergereicht.
Bis vor wenigen Jahren wurden auch die Betroffenen aus Korea eingeflogen. Die meisten sind jetzt altersbedingt nicht mehr in der Lage dazu.
Die Anwohnerinnen, die, also bei jeder Unterschrift, die sie gegeben haben, die haben sich alle bei uns bedankt für unsere tolle Arbeit. Und das war schon so echt, war ich so dankbar, was die Politik gar nicht so sehen, was für eine Arbeit wir machen. Und dass die Anwohnerinnen uns beobachtet haben und also sich so bedankt haben. Wir wollen uns bei Ihnen bedanken, aber die sagen, sie haben so wirklich vielen herzlichen Dank für Ihre tolle Arbeit.
Insgesamt sind off und online fast 50.000 Unterschriften für den Erhalt der Friedensstatue zusammengekommen. Trotz allem besteht die Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger darauf, dass die Statue abgebaut werden muss.
Sie hat ja schon am 19.09. in der BVV-Sitzung schon eine Rede gehalten, wo sie das komplett ausgeschlossen hat und einfach als Verwaltungspraxis, dass sie die Statue nicht behalten können, weil sonst kommen ja alle, die Statue aufstellen, temporär aufgestellt haben und noch immer dauerhaft haben wollen. Das können sie nicht zulassen und sie ist dabei geblieben.
Die Statue soll auf ein privates Grundstück umgesiedelt werden, so der Vorschlag der Stadt. Nathalie Hahn glaubt nicht, dass die Statue auf einem privaten Grundstück wirklich sicherer steht. Und außerdem leistet das anliegende Museum die nötige Kontextarbeit.
Zu unserem Museumskonzept gehört die Friedensstatue aus Bronze hinzu und würden vielleicht auch dann woanders hinziehen, wenn nicht mehr in Mitte bleiben wollen, weil wir sehr traurig sind, wie wir hier behandelt werden, dass unsere jahrzehntelange Arbeit, die unsere erste Generation, die als Krankenschwester nach Deutschland gekommen sind, sich so feministisch engagiert haben für ihre Rechte und für die Rechte der Trostfrauen, ist international so bekannt, transnational so ein der erfolgreichsten feministischen und dekoloniale Frauenbewegungen.
Eine weitere erfolgreiche internationale Frauenbewegung arbeitet bis heute für den Frieden in Kolumbien. Seit vielen Jahrzehnten wird dort gekämpft. Claudia Tribin, die aktiv im Friedensprozess der letzten Jahrzehnte beteiligt war, spannt den Bogen für diesen Konflikt weit in die Vergangenheit.
Der Konflikt ist ein langer Konflikt. Wir haben mehr als 60 Jahre von Konflikt, wenn wir nun die letzte Jahrhundert nehmen. Aber eigentlich es ist ein Konflikt von 500 Jahren von Ungleichheit und Ausbeutung und so weiter. Aber es hat sich so stark geändert, seit 1948 sagen wir. Und da hat so gegeben, dass viele Leute das Land verlassen müssen. Und natürlich hier in der Diaspora, wo wir leben, in Berlin, kommen aus Kolumbien und in diese Verein Frauen.
Claudia Tribin lebt in Berlin und ist Koordinatorin bei Xochiquicatl e.V., einem Verein für lateinamerikanische Frauen, der ihnen dabei hilft, in der neuen Stadt, in einem anderen Land, weit weg von ihrer Heimat, anzukommen.
grundsätzlich soziale Beratung, aber auch psychosoziale Beratung und juristische Beratung und Deutschkurse oder sagen wir Unterstützung in der Sprache, aber auch Literaturcircles und Gespräche über Gesundheit, über Finanzen, über Sport, Ausflüge, also von A bis Z alle Themen gehören von einem neuen Ort, eine neue Situation, wo man oft nicht weiß, wie gar nichts funktioniert. Und dann ist wichtig, Leute, dass sie eine ähnliche Erfahrung hatten, so das zu teilen.
Als ich zu ihr ins Büro in den Berliner Prenzlauer Berg komme, ist der Zusammenhang zwischen der Vereinsarbeit und der Friedensarbeit nicht auf den ersten Blick klar. Im Laufe unseres Gesprächs zeigt sich, dass auch die Vereinsarbeit präventiv gewaltsamen Konflikten vorbeugt und Frieden fördert und auch rückwirkend den Krieg aufarbeitet, weil viele der Frauen ins Exil gehen mussten. Bei über 450.000 Ermordeten und vielen Millionen Geflüchteten ist keine Person aus Kolumbien von diesem Konflikt unberührt. 52 Jahre bekämpften sich die FARC-Guerilla, der kolumbianische Staat, die Paramilitärs, die ELN-Guerilla und weitere bewaffnete Gruppen. Der Konflikt mit der FARC-Guerilla war der längste. Ein wichtiger Stichtag im Friedensprozess Kolumbiens war der 22. Juni 2016, als die kolumbianische Regierung mit der größten Guerilla, der FARC-EP, einen endgültigen Waffenstillstand vereinbarte. Mit den anderen bewaffneten Gruppen wurden keine Friedensabkommen abgeschlossen. Die Arbeit an diesem Friedensabkommen begann aber Jahre früher.
Und in 2014, als es war klar, dass diese Gespräche über ein Friedensabkommen, dann war sehr wichtig für viele Personen zu sagen, wir möchten auch da teilnehmen und wir möchten da sagen, es gibt Leute, die in Exil leben müssen. Und wir möchten, dass die Interesse oder die Themen oder die Realität dieser Personen wahrgenommen werden. Und war auch die Situation, dass die Frauen zuerst da in Kolumbien haben gesagt, diese Friedensabkommen kann nichts sein, nur eine männliche, eine patriarchalische behandelt, sonst die Frauen haben so da sich zusammengelegt und haben gesagt, na, hier müssen Frauen auf dem Tisch sitzen und die haben geschafft, dass Frauen auf beide Seiten von der Regierung und auch von der FARC, von den Guerillas da gesessen haben und die Themen für die Frauen wichtig sind, da thematisiert.
Frauen wurden mit eingebunden und zum ersten Mal in einem Friedensprozess wurde 2014 eine Unterkommission für Geschlechterfragen eingerichtet, die entsprechende Fragen ins Friedensabkommen integrierte. Darüber hinaus beteiligten sich 18 LGBTQI+-Organisationen am Friedensprozess. 10 nationale Expertinnen, die zum Thema sexualisierte Gewalt arbeiten, nahmen an den Verhandlungen teil. 60% der angehörten Opfer waren Frauen. Mehrere FARC-Kämpferinnen saßen auch mit am Verhandlungstisch. In diesem besonderen feministisch geprägten Friedensprozess betont Claudia Trebin 3 Institutionen.
Die haben 3 Institutionen kreiert, eine für die Wahrheit, eine für die Reparation, wie das heißt, und die Suche von verschundeten Personen.
Mitgearbeitet hat Claudia Trebin als Interviewerin für die Wahrheitskommission. Es wurden historische und soziologische Untersuchungen gemacht, um die Ursachen und Dynamiken des Konflikts zu erforschen. In öffentlichen Anhörungen Opfer und Zeugen eine Plattform geboten, um ihre Geschichten zu erzählen. Und Zeugenaussagen von Überlebenden, Tätern und anderen Beteiligten am Konflikt gesammelt.
Als Interviewerin angemeldet und dann habe ich hier in Deutschland die Leute, so Kolumbianerinnen und Kolumbianer, gesucht, dass über diese Konflikt ihre Testimony geben möchte. Ne? Und da waren so am Anfang nur 2 Frauen, dann sind wir andere 4 Frauen gekommen und wir haben hier in Deutschland 70 Interviews geführt, dass für diese große Bericht ausgegeben sind. Ne? Mhm. Wir haben insgesamt 2000, ein bisschen mehr als 2000 Interviews in der ganzen, ich denke, 24 Länder und Deutschland war auch wichtig.
In den Interviews wurde nach den Erlebnissen in Kolumbien gefragt. Was genau war passiert? Wer war beteiligt? Was hat das mit dir gemacht? Aber auch, wie hat das deine Situation jetzt im Exil geprägt? Und was kam nach dem Krieg?
Die erste wichtige Situation war, jemand fragt mich, was ist mit mir passiert. Und das ist das erste Mal für viele Personen, dass jemand hat sie gekümmert. Ich denke, für die ganze Nation war ein wichtiger Punkt. Und dann auch zu sehen, dass man normalisiert viel, was da passiert ist. Zuerst niemand ist ein Opfer. Ne? Niemand möchte sich unter dem Titel, ich bin Opfer. Ne? Ja, meine Mutter ist verschwunden, aber ich bin kein Opfer. Oder die Leute denken, es ist eine persönliche Geschichte. Es ist etwas, weil ich den Rock zu kurz habe oder weil ich in den falschen Ort oder die falsche Freundin habe und dann plötzlich darüber zu erzählen, das ist nicht deine Schicksal, so es gibt so Interessen, es gibt so ein Netz, dass das alles unterstützt und das war auch gut organisiert. Und wir haben so einige Bücher mit diesen Frauen geschrieben über was ist denn passiert und das war für viele das erste Mal, dass jemand gefragt hat.
Für viele Menschen wurde erst durch die Interviews deutlich, wie organisiert die Morde und Vertreibungen waren. Sie haben angefangen, ihr Schicksal nicht mehr als individuelles Schicksal zu sehen, sondern als kollektives, was auch eine kollektive Aufarbeitung braucht. Die Wahrheitskommission hatte keinen gerichtlichen Charakter. Sie konnte keine rechtlichen Strafen verhängen oder Täter verurteilen. Ihre Aufgabe war es, die Wahrheit ans Licht zu bringen, Verantwortlichkeiten zu klären und die Grundlage für künftige Gerechtigkeit und Aussöhnung zu schaffen. Im Bericht wurden konkrete Empfehlungen formuliert, wie das Land in der Zukunft Gewalt verhindern, den Opfern gerecht werden und die soziale Spaltung überwinden kann.
Und bleiben weiter mit der Idee Frieden, weil es ist nicht so einfach, nur ein Bericht macht nicht Frieden. Das ist eine tiefe Arbeit mit dem Ziel, okay, wir müssen heilen. Ne? Und das war auch sehr wichtig für diese ganze die in den letzten Jahren, dass man so versucht, ja, wie kommen wir zu der Frieden? Und diese Versöhnung und das Andersmachen ist vielleicht die Lösung, aber das ist nicht so einfach.
Teil des Friedensprozesses war neben der Wahrheitsfindung und Entschädigung der Opfer, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Dafür wurde die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden, Jurisdiction Especiale para la Paz, kurz JEP, gegründet. All das sind Strukturen, die Teil des Konzepts der sogenannten Transitional Justice sind. Transitional Justice besteht aus vier zentralen Säulen: Wahrheitsfindung, Strafverfolgung, Entschädigung und Nichtwiederholung. Es soll also darum gehen, die Wahrheit zu klären, Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen, die Rechte der Opfer zu gewährleisten und künftige Gewalt zu verhindern.
In diese Transitional Justice, die Idee ist, dass die Personen, die in diese Fakten involviert waren, dass die darüber sprechen können und die Strafen können reduzieren sein. Ne? Und das Ziel ist nicht, die Strafe zu teilen, sonst, dass dieser Frieden kommen kann. Und dieser Frieden für viele Personen bedeutet, ich möchte wissen, wo die Reste meiner Lieblinge sind. Ne? Das bringt mir nicht, dass dieser Mensch 10 Jahre im Gefängnis ist. Ich möchte meine Familie finden oder ich möchte wissen, was genau passiert ist. Weil das war auch, wir haben die umgebracht, weil die Kriminelle waren. Ne? Die Würde dieser Personen waren so kaputt gemacht. Ne? Und die möchten zu hören, es war nicht, dass die Kriminelle waren. Ne? Das war eine Strategie, um die Leute von diesem Dorf wegzumachen. Okay, die sind alle Guerilleros, die müssen wir alle umbringen und die sind schlechte Personen. Aber es war nicht so. So ist, für viele Menschen ist das wichtig. Ne?
Wichtiger als hohe Strafen für die Täter ist für viele zu wissen, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Und einige der Täter in den unteren Reihen haben benannt, wer die Befehle gegeben hat. Um sicherzustellen, dass die internationalen Menschenrechtsstandards eingehalten werden, hat die internationale Gemeinschaft, das interamerikanische System und der internationale Strafgerichtshof den Friedensprozess überwacht.
Ein Richter in Bogota sagt, no, das war gar nichts. Und die sagen, ja, es war gar nichts. Aber wenn die Familien oder die Gruppen hier in diese internationale Gremien gegangen sind und die haben so analysiert und so, dann haben die am Ende gesagt, ja, der kolumbianische Staat ist schuldig, dass das und das passiert ist. Und das ist in einigen Fällen passiert und das ist für die Menschen sehr wichtig.
Wie in allen Kriegen waren auch in Kolumbien die Frauen und weiblich gelesenen Menschen besonders Zielscheibe im Konflikt. Umso wichtiger war es, dass ihre Rolle auch in der Aufarbeitung einen eigenen Fokus bekam.
Und die Frauen haben, die waren diese sozialen Netze, die hatten diese sozialen Netze unterstützt und die waren auch Ziel von diesem Konflikt in der Sinne, dass wenn diese bewaffneten Männer diese Frauen bedroht oder eliminiert, dann haben die diese Gesellschaft, diese soziale Kontext auch desartikuliert. Und oft waren auch die Ziel von diesen gewaffneten Männern, ne? Weil dann ist ein Dorf, eine Community bleibt ohne Struktur und dann ist natürlich einfacher reinzukommen und sagen, okay, alle weg, dieses Land gehört uns und war auch ein Instrument, um diese Macht zu etablieren und zu befestigen. Ne?
Die Kontrolle über Land war ein Schlüssel für politische Macht, wirtschaftliche Vorteile und strategische Positionen im Drogenhandel, was dazu führte, dass verschiedene bewaffnete Akteure das Land ihrer Gegner oder der Zivilbevölkerung besetzten und umkämpften. Die Erfahrungen, die Claudia Tribin und ihre Kolleginnen im Friedensprozess gemacht haben, wollen sie auch weitergeben, damit auch in anderen Konflikten und Kriegen davon profitiert werden kann.
Und mit diesem ganzen Ergebnis, ne, von diesem Bericht von der Wahrheitskommission und in diese Transitional Justice, alles, was da jetzt läuft, war auch sehr wichtig, diese Erfahrung zu teilen. Ne? Und wir arbeiten auch hier vielleicht, aber auch in unserem Leben mit Personen aus Syrien oder Afghanistan und neulich mit Leuten aus der Ukraine. Und dann zu sagen, okay, Frieden ist es etwas, das ist nicht nur ein Land, das hat zu tun mit einer globalen Situation. Und wir haben so alles das gemacht, ne? Jede Wahrheitskommission oder jeder Konflikt, das gelöst oder teilweise gelöst ist, hat so neue Strategien, neue Pädagogien, neue Ressourcen entdeckt. Und das möchten wir mit anderen Communities teilen, ne? In diese Kriegen in Ukraine und Russland, das sieht für den unmöglich, ne? Wie konnte ich mit der Feind da sitzen? Aber irgendwo müssen wir räumen, schaffen, das möglich zu machen. Und
Але пізніше мої батьки розповідали про ці часи.
Ich reise weiter von Berlin-Prenzlauer Berg nach Werder, wo ich in der brandenburgischen Provinz eine Aufführung des Playback-Theaters anschaue.
Aber später erzählten mir die Eltern, wie sie zum Referendum gingen, wie wichtig es für sie war, mit welcher Freude sie dahin gingen und wie sehr sie an die Zukunft geglaubt haben.
Olga ist in der Ukraine geboren und lebt aufgrund des Angriffskriegs Russlands in Berlin, zusammen mit ihrer Partnerin Viktoria, die aus Russland stammt. Die Namen der beiden haben wir geändert. Sie sind die Leiterinnen des Playback-Theaters Berlin. Das Playback-Theater spielt öffentlich, wie hier in Werder, gezielt vor ostdeutschem Publikum, wird aber auch von Organisationen gebucht, die beispielsweise Migrantinnen aus der Ukraine oder Russland stärken wollen.
Бо вони хотіли жити окремо, жити в своїй країні зі своєю культурою і будувати цю країну.
Denn sie wollten in einem freien und unabhängigen eigenen Land leben.
І вони дуже вірили в світле майбутнє і продовжують вірити, не дивлячись ні на що.
Und sie haben sehr an die Zukunft geglaubt und sie glauben immer noch an diese Zukunft, ungeachtet aller Ereignisse dieser Zeit.
Das ist meine Geschichte.
Hier spielen sie sich selbst auf der Bühne des Playback-Theaters. Eine Theaterform, in der vor allem das Publikum die Geschichten vorgibt. Am Anfang erzählen alle Darstellenden von sich selbst eine Geschichte zu einem Oberthema: die deutsche Wiedervereinigung, Liebe in Partnerschaften oder Kindheitsträume. Dann können Zuschauende auf die Bühne kommen, im Gespräch mit dem sogenannten Conductor des Abends ihre Geschichte erzählen, die im Anschluss vom Ensemble in kurzen, improvisierten Szenen neu interpretiert auf der Bühne verkörpert werden.
I think for people playback it's like a mural.
Ich denke, für die Menschen ist es wie ein Spiegel, aber nicht derselbe Spiegel, wenn man sich die Zähne putzt. Es ist wie ein interessanter, echter Spiegel, aber mit einer gewissen Vertiefung, mit interessanteren Möglichkeiten, deine Geschichte zu sehen, dein Leben. Und dieser Spiegel nimmt dich an, so wie du bist, weil wir wirklich darauf trainiert sind, neutral und akzeptabel für alle Geschichten zu sein. Und so entsteht eine neue Verbindung zu sich selbst und du fühlst dich mit anderen Menschen verbunden.
I feel connection with other people.
Im kolumbianischen Friedensprozess wurden die Zeitzeugenberichte gesammelt und in Büchern und online für alle zugänglich aufgeschrieben. Im Playback-Theater sind in den jeweiligen Vorstellungen die Geschichten der Menschen zu hören und zu sehen. Aber auch hier sind es die Erfahrungen der einzelnen Menschen, die den Boden für ein friedliches Miteinander bereiten oder, wie Viktoria aus Russland es formuliert.
So, Playback-Theater ist mehr nicht über Opinionen, sondern über Geschichten.
Beim Playback-Theater geht es nicht um Meinungen, sondern um Geschichten. Wir werden eingeladen, von der logischen Ebene zur Empathie-Ebene zu wechseln. Wenn wir diese Geschichten hören, können wir nicht sagen, du liegst falsch. Ich meine, es ist eine Geschichte. Man muss sich die Geschichte anhören und die Geschichte kann auch etwas verändern.
Bring some change. Yeah, because when you hear opinion, you already ready to be with your opinion.
Denn wenn du eine Meinung hörst, bist du schon bereit, deine eigene Meinung zu äußern, mit der gleichen oder mit der entgegengesetzten. Aber wenn du eine Geschichte hörst, bist du interessiert. Es ist wie bei einem Märchen in der Kindheit. Wenn du ganz tief in diesem Prozess bist, in diesem Bild, und du kannst dort sein und die Gefühle der anderen Person fühlen, dann verstehst du besser, wie du dich in ihre Lage versetzen kannst. Und es geht nicht um einen Kampf der Meinungen. Es geht nur um Geschichten.
It's not a fight of opinions, it's just stories.
Although Playback Theater is about narratives and narratives is very strong thing.
Beim Playback Theater geht es um Erzählungen und Erzählungen sind eine sehr starke Sache. Durch Erzählungen wird unsere Meinung gebildet und die Gesellschaft konstruiert. Für mich kann Playback-Theater, wenn es nicht richtig eingesetzt wird, eine wirklich gefährliche Waffe sein. Und weil das Theater auch für die Menschenrechte eintritt, geht es bei den Werten auch darum, die Stimmen hörbar zu machen, die sonst nicht gehört werden, und sie zu unterstützen.
Most probably not all this, but also always pay attention on the voices which are unheard in the society most of the time and support it.
Diese kraftvolle, verbindende und fast schon therapeutische Methode des Playback-Theaters wenden die beiden sogar vor dem Hintergrund des noch andauernden Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine an.
It's a very tricky moment to try build this nice dialogue.
Es ist ein schwieriger Moment, wenn man versucht, diesen Dialog aufzubauen, einen Raum, um miteinander zu reden, ein paar Monate lang. Es ist eine sehr triggernde Situation und ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein mit dem, was wir jetzt tun, besonders in dieser anhaltenden Traumasituation und andere Wege finden, um es zu tun. Denn zum Beispiel ist selbst die russische Sprache für die Ukrainerinnen und Ukrainer ein Trigger, ein wirklich physischer Auslöser. Wenn wir also eine Performance auf Englisch machen, ist es einfacher.
Physical triggering. So when we do performance in English, it's easy.
Or to make people feel safe.
Die Menschen müssen sich sicher fühlen. Sonst macht das für sie keinen Sinn.
Otherwise, it doesn't make sense for them. Now it's a hot phase.
Jetzt ist es eine heiße Phase. Man kann während der heißen Phase nicht wirklich einen Dialog zwischen den Seiten führen. Aber was wir tun können, ich nenne es nicht Dialog, weil ich denke, dass in diesem Wort so viele Erwartungen stecken, dass wir den Dialog mit einigen Schlussfolgerungen und Entscheidungen beenden müssen. Wir nennen es also eher Verbindung. Wenn wir also Aufführungen zum Thema Krieg machen, wird es für die Russen und Ukrainer im Publikum schrecklich sein. Wir machen es getrennt. Aber wenn wir zusammenkommen, müssen wir ein drittes Thema finden. Zum Beispiel eine Performance über das Leben in Berlin nach der Umsiedlung, wie sich unser Leben verändert hat. Was ist der Kampf? Hier können wir verbinden.
Here we can connect.
German bureaucracy.
Die deutsche Bürokratie. Jeder hat eine Menge Geschichten dazu.
Everybody has a lot of stories of this.
Yes, or something more about life. I mean.
Ja, oder etwas mehr über das Leben. Geschichten aus der Vergangenheit und dann können wir uns verbinden. Und dann ist es leichter, Vertrauen zwischen uns aufzubauen. Für die Zukunft können wir diese Gespräche also leichter beginnen. Und ich glaube, viele von uns versuchen jetzt, den großen Schritt zu gehen, dass wir den Raum für den Dialog schaffen müssen. Aber dann scheitern wir und scheitern. Und ich glaube, wir verlieren mehr und mehr das Vertrauen zwischen den Gemeinschaften, was ich sehr traurig finde. Deshalb denke ich, dass wir dies als Ausgangspunkt nehmen können Und dann wird es leichter sein, in einen Dialog über die aktuellen Geschehnisse einzutreten.
And then it will be more easy to, you know, go into dialogues about what's going on now.
Da, wo eine gemeinsame Aufarbeitung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht möglich ist, arbeiten die beiden getrennt mit der russischen und ukrainischen migrantischen Community in Deutschland zusammen.
Die Arbeit mit der ukrainischen Gemeinschaft dient der Heilung, der Unterstützung der Grundbedürfnisse. Und wenn der Krieg beendet ist, Jahrzehnte und Jahrzehnte später, kann ein Moment der Versöhnung kommen. Und wenn die heiße Phase vorbei ist, können wir anfangen, Playback für den Dialog einzusetzen. Das Playback-Theater kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, zum Beispiel für die Unterstützung und die Arbeit mit Trauma und Heilung.
Support and work with trauma and healing.
I think one of the good example was this year, 2 days before of.
Ein Beispiel war dieses Jahr 2 Tage vor dem 24. Februar, der ein wichtiges Datum ist. Wir haben eine Performance mit dem Titel The Day Before gemacht. Wir haben nach Geschichten gefragt, wie ihr euch an dem Tag davor gefühlt habt, weil es viele verschiedene Ansichten und Informationen gab, ob ihr daran geglaubt habt oder nicht und was ihr am Tag davor gemacht habt. Die Leute teilten sich in Gruppen auf. Die einen haben geglaubt, dass es losgeht, die anderen nicht oder sie wollten nicht glauben. Und dann kommen die krassen Geschichten. Gemeinsam haben wir diese Geschichten erforscht. Und im dritten Teil kam es ganz natürlich. Sie fingen an zu erzählen, wie sie hier ein neues Leben aufgebaut haben und wie es ihnen geht und wie sie jetzt neue Stärken gefunden haben und neue Freunde und Möglichkeiten.
Now they found some strengths and new friends here and new possibilities maybe.
Auch in ihrem persönlichen Leben hat die Methode ihre Wirkung gefunden, erzählt Viktoria, die mit ihrer Mutter in Russland zwar nicht Playback-Theater praktiziert, aber die Grundidee nutzen konnte, die Geschichte des Gegenübers hören und darüber Verbindung finden.
Meine Mutter ist in Russland und ist sehr stark von der Propaganda beeinflusst. Sie sieht fern und sie benutzt die Phrasen aus dem Fernsehen. Und manchmal ist es für mich so schwer, mit ihr zu sprechen, wenn wir irgendein Thema von sozialer Dimension berühren, dass ich sage, nein, okay, lass uns nicht darüber reden, weil es eskaliert. Ich besuchte also meine Mutter und mir wurde klar, okay, anstatt zu sagen, nein, Mama, du redest Blödsinn, wie kannst du die Taten von Stalin rechtfertigen, habe ich angefangen, meine Mutter zu fragen, erzähl mir Geschichten. Erzähl mir mehr Geschichten über deine Kindheit, über die Schule, über Schwierigkeiten. Also hörte ich zu und ich war sehr neugierig, Geschichten zu hören. Und dann kamen wir zusammen mit meiner Mutter zu dem Schluss, ja, Stalin war ein Arschloch. Und all die Repressionen und all die Dinge, die die Sowjetunion innerhalb und außerhalb der Welt gemacht hat, waren auch scheiße. Aber gemeinsam sind wir zu diesem Schluss gekommen, weil meine Mutter das Gefühl hatte, dass ihre Geschichten wertvoll sind. Ich greife ihr Leben nicht an. Ich sage auch, dass natürlich jedes Leben, egal wo man ist, wertvoll ist. Es gibt viele Farben. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. So kommt Veränderung von allein. Wenn wir uns die Geschichte hinter der Meinung der Person wirklich anhören, wie ich es bei meiner Mutter getan habe, dann können wir unsere Muster ändern. Ich kann mein Verhaltensmuster ändern. Außerdem bin ich ein Aktivist und versuche zuerst zuzuhören, bevor ich meine Meinung sage.
My pattern, also being an activist and try to listen first rather to share my opinion.
Die Aktivistinnen, die ich gesprochen habe, rücken die Perspektive von marginalisierten Gruppen wie Frauen, Queere, MigrantInnen in jeder Phase von bewaffneten Konflikten in den Fokus. Ihre Arbeit kann dabei helfen, einen nachhaltigen und geschlechtergerechten Frieden zu erreichen. Alle Episoden von Our Voices, Our Choices und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl hören und abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Emily Thumi. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.